Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Peter Berthold war lange Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie und Chef der Vogelwarte Radolf Zell. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, grüß Gott.
Herr Berthold, wir hatten eingangs der Sendung ein Malheur mit unserer Jingle-Maschine. Sie hatten vor kurzem ein Malheur mit Ihrem Schlafzimmerschrank. Was ist passiert?
Ja, Gott, wie das bei älteren Herren üblich ist, da gleitet man schon mal aus. Ich bin an einer Decke am Bett hängen geblieben, Habe dann richtig Schwung bekommen, bin auf die andere Seite des Flurs rüber und dort war dummerweise bereits die Wand und ein Nussbaumschrank. Aha. Und da bin ich dagegen geknallt und da ich ja nicht ganz leichtgewichtig bin, war das schon ein ordentlicher Patcher.
Also Ergebnis, ein Cut auf der Stirn und zwei blutunterlaufene
Augen. Und das Blut ist jetzt langsam ein bisschen runtergelaufen. Das ist der harmlosere Teil, schlimmer sind so ein paar Stauchungen im Rücken und so. Aber das geht schon.
Nichts Dramatisches passiert,
nicht. Und,
keine Gehirnerschütterung,
würde ich mal so sagen, keine von Wirbel, der ich selber was merken würde. Vielleicht merken es die Zuhörer, aber ich gehe mal davon aus, es hält sich in Grenzen.
Heute Morgen um 5 haben schon die Vögel geschrien.
Warum schon schreien? Vor 5, schon echt? Deutlich vor 5.
Okay, warum schreien die eigentlich so früh?
Also sie schreien nicht, sondern sie singen. Manche Leute sind natürlich, wenn das eine Krähe ist oder eine Elster, schon auch gewillt zu sagen, sie schreien. Aber bei uns fängt es ja ganz zart an. So ungefähr um 3:30 meldet sich bereits der Hausrotschwanz. Das ist der erste, den man auch in der Stadt hören kann.
Aha. Und dann kommt
Hausrotschwanz. Das ist so der allererste, dann kommt die Amsel dazu und dann kommen verschiedene andere. Warum machen die das? Früher hätten wir gelesen im Buch, das machen die, um das Herz des Menschen zu erfreuen, so hätte es Eichendorff geschrieben.
Ja, ist lange her.
Das ist lange her, das ist harte Arbeit, die da gemacht wird, harte Knochenarbeit, aus zwei Gründen. Erstens, Revier verteidigen, das ist ganz wichtig, sonst kommen irgendwelche Nachbarn und rücken ein. Und zweitens natürlich, Weibchen anlocken für die Brut, deswegen singen ja viele Kameraden auch nachts, wenn Zugvögel aus Afrika oben drüber fliegen, in der Hoffnung, Madame hört es, kommt runter und ist eventuell...
Also ich fasse zusammen, morgens um 5 ist das Revier schon bedroht und man sucht nach einer Frau, also so ein männlicher Vogel ist.
Wenn man Vogel ist, ganz genau. Ja. Da haben wir es etwas besser. Bei uns reicht etwa 6-7 Uhr, bevor die ersten Nachbarn anrücken. Am Sonntag auch mal 9 Uhr. Bei den Piepmetzen ist es eben sehr früh, weil die Vögel sehr, sehr morgenaktiv sind. Ja. Das hängt mit ihrem hohen Stoffwechsel zusammen. So ein kleiner Vogel, der 40 Grad Körpertemperatur hat, verliert ja in der Nacht ungefähr 1/10 seines Gewichts. Das heißt, wenn der morgens nicht ganz früh anfängt, nach Nahrung zu suchen und zu essen, kann er das Gewicht bis abends gar nicht mehr aufbauen und rennt leer.
Wann geht der eigentlich ins Bett?
Das ist ganz unterschiedlich. Im Winter sehr früh, schon bevor es überhaupt dunkel wird, also im Dämmerlicht. Weil dann hat er eine lange Zeit im Ruhestoffwechsel und da muss er auch nichts machen. Während im Sommer geht das sehr spät, oft schon, wenn es richtig dunkel ist. Da hören wir ja die Amseln noch in der Dunkelheit immer noch singen. Am Futterhaus kommen noch Vögel bis um 9:30 und holen noch die letzten Mehlwürmchen, weil sie müssen ja ihre Jungen versorgen und sich selber auch. Also das ist die Zeit des ganz großen Stresses.
Das scheint ja eine hochkomplexe Angelegenheit zu sein.
Ist es, absolut. Und hochinteressant natürlich mit dieser Jahresdynamik, die wir übrigens in abgeschwächt der Form auch haben. Nicht? Der Bauer ist früher im Sommer ganz früh aufgestanden, raus Gras mähen, abends noch und so weiter. Und im Winterhalbjahr, was hat er da gemacht? Da hat er gesagt, du, man lass es langsam angehen. Jetzt machen wir erst einmal ein Feuerle und ein dummer Frühstücke und die Kuh können wir auch eine Stunde später melken. Und wenn es abends dunkel wurde, ich habe mir gesagt, so, heute machen wir mal schon früher Feierabend. Das kriegen wir im Sommer auch noch geschafft. Also wir haben schon ähnliche Verhältnisse.
10.000 verschiedene Vögel oder Vogelarten gibt es weltweit. 250 davon in Deutschland. Stimmt die Zahl?
Ja, also als Richtwert auf alle Fälle. Es waren mal genau in Deutschland, wenn man nur die Brutvögel nimmt, die also wirklich regelmäßig oder ziemlich regelmäßig gebrütet haben, waren es mal 268 Arten. Aha. 10 davon sind bei uns inzwischen ganz ausgestorben. Und jetzt haben wir noch 258. Und davon geht sehr, sehr vielen sehr schlecht, nämlich 55%. Aha. Die nehmen also im Bestand dramatisch ab. Ein kleiner Teil, so ungefähr knapp 20%, die bleiben stabil.
Welche dann, Vogelart ist besonders gefährdet?
Oh, das sind eine ganze Menge inzwischen. Also das ist eine endlose Kette. Mhm. Nicht, wenn Sie denken, dass 55% im Bestand abnehmen. Nehmen wir mal die, bei denen es ganz furchtbar aussieht. Dazu gehört zum Beispiel das Rebhuhn. Vom Rebhuhn haben wir um 1800 in Deutschland gehabt ungefähr 10 Millionen Individuen. Aha. 10 Millionen Individuen. Und jetzt haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, noch 20.000, 25.000 in ganz Deutschland. Okay. Das heißt, das Rebhuhn steht kurz vor dem Aussterben.
Warum hat sich das Lebensniveau und warum haben sich die Lebensbedingungen für dieses Rebhuhn so dramatisch verschlechtert in den letzten 200 Jahren?
Also wenn Sie fragen, warum, dann muss man sagen, weil wir im Grunde genommen nichts dazu getan haben, um diese Tiere zu erhalten. Und die Hauptursache dafür ist natürlich die Intensivierung der Landwirtschaft. Mhm. Das Rebhuhn ist ja ein Feldhuhn. Das hat früher in der Feldflur gelebt, in Getreidefeldern. Das hatte paradiesische Zeiten bis ungefähr 1950. Nehmen wir so ein normales Getreidefeld voll mit Mohnblumen, Kornblumen, wilden Stiefeln, mit rund 200 Wildkräuterarten mit all den Insekten, überall Platz, wo es rumlaufen konnte. Gehen Sie heute in die Feldflur raus, egal ob Sie angucken, Weizen, Gerste oder was auch immer.
Alles nicht mehr.
Monokulturen, ganz dicht besetzt, keine einzige Wildpflanze, kein einziges Insekt drin. Ja. Die Alten haben nichts zu fressen, die Jungen haben nichts zu fressen. Exitus.
Problem ist nur, die Uhr kann man nicht einfach zurückdrehen und die idealen Bedingungen fürs Rebhuhn wiederherstellen, wie es 1800 war.
Völlig ausgeschlossen. Geht überhaupt nicht mehr. Da hätten wir ein bisschen viel früher gegensteuern, was überhaupt kein Problem gewesen ist. Weil aber alle haben natürlich immer gedacht, mit allen meine ich alles, was wirklich kreucht und fleucht, Regierung, ja, Vogelschutzverbände, haben wir gesagt, naja, irgendwie wird es schon irgendwie noch gehen und so weiter. Inzwischen ist es einfach zu spät. Und man hätte natürlich eine ganze Menge machen können. Ja. Keine Frage, heute geht's nicht mehr.
Wenn sich die Lebensbedingungen für bestimmte Vogelarten so dramatisch verschlechtert haben, gibt es auch umgekehrt den Fall, dass manche Vögel es heute besser haben?
Ja, also wir haben eine ganze Reihe Arten. Das sind natürlich auch ganz interessante, das ist sogar ungefähr 30%, die auch heute unter den, ich sag's mal, ganz miserablen Umweltbedingungen für freilebende Tiere und Pflanzen, sind da nicht nur die Vögel, zunehmen. Und da muss man natürlich mit der Lupe hingucken und sagen, wieso geht das denn bei denen und bei den anderen nicht? Und das ist ganz interessant, das sind ein paar ganz wenige Gruppen. Einmal solche, die von uns gehätschelt und gepäppelt werden. Ja. Beispielsweise Wanderfalke. In der DDT-Ära fast ausgestorben. Nur noch eine Handvoll da. Dann hat man gesagt, gut, wir müssen jeden einzelnen Horst bewachen. Wir müssen züchten, wir müssen ausbürgern, wir müssen jeden Vogel ganz genau im Auge behalten. Und jetzt nehmen die wieder zu. Jetzt haben wir über 1000 Paare, aber mit einem riesigen Aufwand. Eine zweite Gruppe etwa bei uns sind die, die von unserer Überfluss- und Abfallgesellschaft profitieren. Nehmen Sie Krähen und Elstern. Aha. Wenn die heute am Stadtrand von Stuttgart leben und gehen morgens um 4 an die Komposthaufen. Ja, da liegen drauf halbe Koteletts, ich weiß nicht, an Kuchen, der fast noch ganz ist und so weiter. Davon hätten früher ganze Familien wochenlang gelebt. Davon leben heute die Krähen, denen geht's bestens. So viel Futter haben die noch nie gesehen gehabt.
Haben Sie selbst Vögel zu Hause?
Zurzeit nur Hühner. Aha. Also ganz normale Hühner zum
die Eier legen.
Für die Eiproduktion. Aha. Und auch zum Hühneressen, weil die Hühner, die heute bei uns in den Massentierhaltungen gehalten werden, die kann man ja aus vielerlei Gründen mit Anstand nicht essen.
Das heißt, sie schlagen ihren eigenen Hühnern dann irgendwann den Kopf ab?
Ja, aber erst nach Jahren, wenn sie jahrelang bei uns waren, weil dann ist ein Huhn auch erst gut im Geschmack. Dann hat es wirklich die Fleischreife für ein gutes Suppenhuhn und so weiter.
Da haben Sie keine Hemmungen, nachdem Sie über Jahre eine persönliche Beziehung zu diesem Tier aufgebaut haben?
Mit Sicherheit nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich esse ein Huhn aus der Massentierhaltung, das sein ganzes Leben lang durchgequält worden ist, wie in einem Konzentrationslager. Das kann ich ja nur essen, wenn ich all das ausblende und dann nur noch das braun knusprige Ding da am Stand sehe. Und da muss man sagen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schlachtet mit Anstand selber Tiere, oder wo man es verantworten kann. Oder man ist Vegetarier oder Veganer. Also das ist das, was man als ordentlicher Mensch machen kann.
Wir wollten über Balzverhalten und Paarungsverhalten von Vögeln reden. Welchen Vogel nehmen wir als Beispiel?
Wo kann man sagen? Den Auerhahn natürlich.
Den Auerhahn?
Ja, den Auerhahn.
Das ist ja ein Riesendrum, ne?
Das ist ein Riesendrum. Also das Männchen hat so ungefähr 4 bis 6 Kilo. Ist im Schwarzwald extrem selten geworden. Wird wahrscheinlich leider bei uns aussterben in den nächsten 10, 20 Jahren im Schwarzwald. Aber die Auerhahnwalz ist ja absolut legendär. Nicht? Deswegen war das früher auch immer sozusagen das Heiligtum des Hochadels der Fürsten. Im Schwarzwald etwa haben alle Balz Holzplätze, die verfügbar waren, haben immer dem Fürst zu Fürstenberg und eigentlich in wenigen anderen gehört. Und was war da los? So im März, April sind die Hähne an bestimmten Plätzen zusammengekommen in sogenannten Balzarenen, haben dort morgens im Dunkeln angefangen zu klucksen, zu gackern und so weiter.
Die Männer
sind dann auf den Boden geflogen, haben gewaltige Balzsprünge gemacht, miteinander gekämpft wie die Verrückten über Wochen. Und die Weibchen sind dann von der Seite dazugekommen, haben sich das alles angeschaut, das richtige Männchen ausgesucht. Also das war sozusagen der Inbegriff der männlichen Präsenz für die Weibchen. Und das ging dann
Sie
so weit.
Sie klingen ungeheuer begeistert.
Ja, das war einer meiner absoluten Lieblingsvögel.
Ja.
Und es ging ja so weit, dass die Jäger und auch die Adelsherren seinerzeit den Kot, der an den Balzplätzen gefunden wurde, zum Teil sogar gegessen haben, weil sie geglaubt haben, da bekommen sie einen besonders hohen Testosteronschub.
Okay, wenn Auerhahn Männchen, Auerhahn Weibchen nach dieser ganzen von Ihnen geschilderten Arie dann zusammengekommen sind, bleiben die sich dann ein Leben lang treu?
Nein, oder da gibt es eine Begattung, meist nur eine einzige. Und dann geht das Weibchen von dannen, geht irgendwo hin, baut sein Nest, legt seine Eier rein. Und beim Auerhuhn ist es wahrscheinlich sogar so, wenn das Gelege vom, sagen wir, vom Dachs oder vom Wildschwein gefressen wird, hat sie hinten an der Kloake so kleine Erweiterungen, ein sogenanntes Rezeptaculum seminis. Da kann sie Samen speichern und kann eventuell sogar ein nächstes Gelege damit nochmal befruchten, ohne nochmal zum Männchen zu müssen.
Aber es gibt doch Vögel, also Männchen, Weibchen, die zusammenbleiben ein Leben lang, oder täusche ich mich da?
Ganz wenige.
Zum Beispiel?
Ganz wenige. Bei uns etwa die Kohlgraben, die Graugänse von der Art Lorenz, nicht die treuen Gänse. Auch der Kleiber bei uns ist ein solcher Vogel, die eine Ehe über mehrere Jahre führen. Ganz interessant beim Kleiber. Nicht? Also die führen eine Ehe, wo man sagt, gut, die bleiben im Wesentlichen zusammen. Trotzdem hat fast jedes Kleiberweibchen in seinem Nest Eier, die von 2 bis 3 Männchen befruchtet worden sind.
Aha.
Weil die zwischendurch auch mal zum Nachbarn rübergehen. Was, sagen wir mal, mit unseren Vorstellungen von Ehe und katholischer Kirche gar nicht so zusammen harmoniert, macht aber sehr viel Sinn, weil die Kleiber werden ja auch nur 1,5 Jahre alt, haben also nur die Möglichkeit, einmal im Leben mit Sicherheit zu brüten. Und wenn die mit dem falschen Partner zusammen sind, wird aus ihren Jungen gar nichts. Wenn sie aber sich die Gene von den Nachbarn mitholen, haben sie große Chancen.
Herr Berthold, gibt's intelligente und gibt's auch dumme Vögel?
Also dumme Vögel, würde ich mal sagen, gibt's wohl nicht. Die Dummheit kann es höchstens sein, dass wir die gelegentlich mal reininterpretieren, wenn wir irgendwas anders gemacht hätten. Aber es gibt natürlich intelligente Vögel, und zwar superintelligente.
Zum Beispiel?
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Forschern, die sagen, die Intelligenz, die Vögel entwickeln können, kommt durchaus in die Nähe der Intelligenz von Primaten.
Affen, und Menschenaffen.
Menschenaffen. Wir haben also 2 Gruppen von Vögeln, bei denen das ganz besonders eklatant ist. Das sind einmal die Rabenvögel, bei uns wieder der Kohlgrabe, und dann vor allen Dingen Papageien wie Graupapagei, also die, die auch Sprache lernen können, zweckdienliche Laute anwenden und so. Und bei denen ist es vor allen Dingen natürlich sowohl im Werkzeuggebrauch und auch in der Werkzeugherstellung und dann natürlich auch in der Art und Weise, wie sie etwa mit Artgenossen umgehen.
Also bei Raben wie Papageien?
Ja, genau. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Das haben die Wiener Kollegen sehr schön erforscht. Kohlgraben in der Voliere. Kohlgraben verstecken sehr gerne Futter, tun das irgendwo rein, um sich später wieder zu holen. Nicht? Und ein Kohlgrabe, harmlos, geht her, hat einen schönen Brocken Fleisch, versteckt den, anderer guckt zu. A geht weg, B geht runter, holt sich das raus, frisst auf, A ärgert sich schwarz. So, beim nächsten Mal macht A unter Umständen schon was ganz anderes. Er geht her und guckt erstmal, wenn er das Fleisch verstecken will, was B eigentlich macht, ob er ihn beobachtet. Und in dem Moment, wo er nicht beobachtet, versteckt das Quint und hofft dann, dass er es nicht gesehen hat und wenn er Glück hat. Oder aber, wenn das auch noch nichts hilft, weil nämlich B nur so getan hat, als ob er ihn gar nicht beobachten würde, macht er ein Scheinverstecken an einer Stelle und wartet, bis B an den Platz geht und geht dann an einen anderen Platz und versteckt dort schnell sein Fleisch und dann kann B das bei A nicht beobachten. Und das ist natürlich schon so
raffiniert. Großartig.
Also da muss ich mal sagen, da werden von unseren Leutchen längst nicht alle in der Lage, das so raffiniert zu machen.
Haben solche Vögel, bleiben wir bei den Raben, haben die Gefühle, Emotionen, trauern die, wenn, keine Ahnung, ein nahestehender Rabe tot ist beispielsweise?
Absolut, gar keine Frage. Auch wieder ein schönes Beispiel. Ich hatte das große Glück, dass ich mit meinem späteren Kundirektor Eberhard Quinter in Tübingen war. Und der hat bei Konrad Lorenz und bei einigen anderen seine Doktorarbeit in Tübingen oder bei Tübingen gemacht über Kohlgraben in Volieren. Und da ist natürlich schon mal passiert, dass einem der Partner gestorben ist und so. So ein Kohlgrabe trauert unendlich. Und ganz interessant, wenn man den Raben zum Beispiel Namen gibt, nicht? Also er heißt Jakob und sie heißt Dora. Wir verwenden die, aber die Raben verwenden die nicht. Die machen was ganz anderes, nämlich bock, 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 und sowas Zärtlichkeitslaute. Aber in dem Moment, wo jetzt Dora weg war, weil sie gestorben war, saß Jakob ganz ruhig vorne, hat nicht mehr gefressen und hat einfach nur noch gerufen, Dora, Dora. Und dem Vogel haben sie angesehen, der war traurig bis ins Mark der Knochen. Also der hat genauso gelitten, wie wir leiden würden.
Okay, dann ist die Trauerzeit irgendwann rum und dann sucht er eine neue Dora? Oder wie ist es dann in der Natur und bei den Vögeln?
Ganz die Regel, dass wenn er nicht zu alt ist, auch bei Graugänsen, dass sie nach einer bestimmten Zeit nach einem weiteren Partner Ausschau halten.
Ja.
Genau, also ganz ähnlich wie bei uns auch, keine großen Unterschiede.
Wenn die Trauer zeigen können, können sie auch Freude zeigen?
Vögel können sicherlich Freude zeigen. Das große Problem, was wir haben, ist, die Vögel haben ja im Gesicht keine Möglichkeiten, irgendeine Mimik zu zeigen. Aha. Also da geht nicht plötzlich ein Mundwinkel nach oben oder sowas. Und deswegen ist es für uns schwierig. Aber sagen wir mal, an dem ganzen Verhalten können wir schon sagen, es gibt Momente, wo wir sagen, okay, er freut sich jetzt nicht. Allein wie er sich den Kopf bewegt, schüttelt und so weiter.
Sie sind jemand, der nicht nur fast alles über Vögel weiß, sondern fast alle Vögel auch stimmlich nachmachen kann.
Oh nein.
Das doch. Ganz, wir haben schon mal, Herr Berthold, wir haben schon mal Sendungen miteinander gemacht. Das habe ich in großartiger Erinnerung,
was Sie da alles drauf haben. Manche, das sind nur ganz wenige.
Wen haben Sie mit am besten drauf? Dann steigen wir aus in dieser Stunde.
Ja, also beispielsweise nicht unser Grauspecht oder so.
Okay, der geht wie? Wie geht eine Amsel?
Also Sie meinen, wie eine Amsel singt oder ruft oder so.
Ja, wie ruft die?
Rufen ganz verschieden. Die macht zum Beispiel ein ganz leises Gück, 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 Gück. Die Jungamsel zum Beispiel macht einfach irgendwo in der Hecke sitzen.
Was heißt das?
Das heißt, es ist ein Ruf, den man fast nicht orten kann, der aber der Amselmama sagt, da sitzt eine junge Amsel und die braucht Futter. Ohne dass die Katze, die in der Gegend rumschleicht, auf die Schnelle rauskriegen kann, wo eigentlich dieser Ton herkommt, dieser Laut herkommt. Aber die Amselmutter hat es längst gehört, guckt, ob die Luft rein ist, wenn, fliegt sie hin und füttert dort ihre Amsel. Oder sie hören dann eine Amsel, die zum Beispiel die ganze Zeit tick, 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 tack, 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 tack. Dann weiß man, da ist also Holland in Not. Da ist entweder die Nachbarskatze schon ganz nah am Nest oder ein Sperber da und so weiter. Aha. Also da sieht man schon, die haben ganz verschiedene Laute, mit denen sie ganz verschiedene Sachen ausdrücken können. Nicht? Und bei den Amseln sind das sicherlich auch über 20, 30 Laute, die bis hin
zu
Zärtlichkeitslauten am Nest und so weiter und so fort.
Wie geht denn der Zärtlichkeitslaut?
Bei der Amsel sind das Laute, die zum Beispiel so wie die man aber in der Regel nur hört, wenn man, sagen wir mal, einen Meter oder so vom Nest entfernt steht.
Ist ja fast wie bei den Menschen.
Ja, fast wie bei Menschen. Zum Beispiel meine Mönchsgrasmücken, wenn die am Nest zusammen turteln und dann am Eierlegen sind, machen die ganz leise bit, 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 bit. Das hören sie nur auf eine Entfernung von einem halben Meter. Die meisten Ornithologen kriegen das gar nicht mit, weil man ja nie so nahe dran ist. Aber wenn man die Vögel in der Voliere brüten lässt, kriegt man das natürlich mit.
Wie ist denn der Zärtlichkeitsaustausch bei Raben und bei Krähen?
Oh, unglaublich. Sie wissen ja, die Kohlgraben zum Beispiel haben natürlich auch befiederte Augen, putzen alle Federn, aber jetzt können sie natürlich zum Beispiel selber mit dem Schnabel nicht an die Federn vom Auge hin. Das heißt also, da hält man das Auge seinem Partner hin und der geht her und fährt mit diesem riesen Kohlgrabenschnabel, mit der mit einem Schlag das Oberleder vom Schuh zack durchhauen kann, geht der her und fängt an, hier die Federchen durchzuziehen. Aha. Und wenn Sie ein gutes Verhältnis zu einem Kohlgraben haben, dann kommt er zu Ihnen, geht ans Auge und versucht, Ihnen die Wimpern vom Auge einzeln durchzuziehen, um sie zu säubern und diese Zärtlichkeitswahl. Und da muss man natürlich den Atem anhalten, weil man ja nie ganz sicher sein kann. Jedenfalls, wir haben die Befürchtung, dass der unter Umständen zurückgeht und zack macht und dann ist das Auge hinüber. Aber das macht er natürlich nicht, weil der Kohlgrabe ist ja ein anständiger Mensch. Der würde so eine Situation nie ausnutzen.
Der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er hackt mir das Auge aus oder er zupft mir jedes einzelne Haar der Augen.
Ganz genau. Und wenn Sie ein gutes Verhältnis zu ihm haben, macht er das. Und das will er dann auch machen. Und er ist ganz enttäuscht, wenn Sie ihn an das Auge nicht ranlassen. Also ein handaufgezogener Kohlgrabe, der Sie als Partner ansieht, der will das ausleben. So wie Ihre Frau ja auch ihn zärtlich über die Backe streicheln will und nicht Ihnen nur gelegentlich eine ins Genick hauen, wenn Sie was falsch gemacht haben.
Ja, wenn Sie das so ansprechen, wenn der Rabe oder die Krähe mich mag, wann entwickeln Vögel positive Gefühle für Menschen?
Meistens sehr schnell. Das geht also schon in den ersten Wochen nach dem Aufziehen. Beim Singvögeln kann das unter Umständen schon nach Tagen sein, dass die plötzlich merken, das ist mein Partner. Und dann kommen die etwa und kuscheln sich an der Seite ein, um sich dort am Bauch wärmen zu lassen. Also ich habe Mittelmeergrasmücken mitgebracht, aufgezogen im Zimmerrumpfen. Und wenn die eine Ruhephase haben, kommen die hier und gehen an das, da wo der nackte Bauch am Shirt raus sieht, kuscheln die sich rein. Das haben die längst rausgefunden, das ist eine warme Stelle, machen dort ihr Mittagsschläfchen. Okay. Da ist man dann schon etwas überfordert, darf sich natürlich nicht bewegen, weil die kleinen zarten Gebilde ja sofort zerdrückt sind. Also das geht ganz schnell.
Also eins finde ich total faszinierend, wie das ist, dass Vögel einen Zug in den Süden machen, mehrere tausend Kilometer zurücklegen, um irgendwo im Süden zu überwintern. Ich habe irgendwo gelesen, etwa 50% aller Vögel machen das, korrekt?
Ja, so ungefähr.
Okay, ja. So und wer stellt den Plan auf, dass ab einem gewissen Datum zu einer bestimmten Temperatur so und so viel tausend Vögel losfliegen?
Also bei den meisten Vögeln, um es ganz kurz zu sagen, geschieht das über die Gene. Die bekommen das vererbt von den Eltern her. Der Jungvogel weiß eigentlich gar nicht, ob er Zugvogel oder Standvogel ist. Gerade bei solchen Arten, wo ein Teil hier bleibt und ein Teil wegzieht. Und wenn er als Zugvogel programmiert ist durch seine Gene, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als dass er an einem Tag X, das kann durchaus im Spätsommer sein, wenn es noch warm ist, noch viel Futter hat, eines Abends merkt, ich muss mich auf die Reise begeben, wird dann unruhig, setzt sich irgendwo hin, wartet, bis es dunkel wird, die meisten Vögel fliegen ja nachts, und fliegt in einer angeborenen Zugrichtung eine angeborene Zeit lang und kommt damit automatisch als Kurzstreckenzieher nach Spanien, als Langstreckenzieher nach Zentralafrika und als ganz Langstreckenzieher hier, sagen wir, von Alaska bis runter nach Tasmanien.
Das gibt's? Ja, also Vögel, die von Alaska nach Tasmanien?
Nach Tasmanien ziehen.
Aber
und sogar nonstop. Ohne
Zwischenlandung. Die schlafen.
Die sind 200 Stunden Fliegen unterwegs und fliegen ungefähr 10.000, 12.000, 14.000 Kilometer in einer angeborenen Zugrichtung und dann im Frühjahr wieder zurück.
Okay. Ja. Und schlafen während des Fliegens?
Die müssen natürlich auch während des Fliegens ausruhen und schlafen. Darf man nicht so vorstellen, wie wenn wir da oben vollständig einschlafen würden, etwa beim Langstreckenflug im Flugzeug und von der Stewardess wieder wachgerüttelt werden, sondern der schläft abwechselnd mal die rechte und mal die linke Hirnhälfte und ruht aus. Das ist nicht unbedingt der Tiefschlaf, den wir haben. Das ist aber nicht sonderlich aufregend, denn wie gesagt, 200 Stunden, das ist immer gerade eine Handvoll Tage.
Also das weiß man, das ist gesichert, das was ist Sie absolut gerade gesichert. Schildern.
Unsere Mauersegler zum Beispiel, die uns jetzt schon in Bälde verlassen, Juli, August, die fliegen nach Afrika und überwintern irgendwo in Zentralafrika und die landen dann wieder, das erste Mal, wenn sie im Jahr darauf in unser Brutgebiet zurückkommen und hier in Stuttgart brüten. Und die ganze übrige Zeit bleiben die am Himmel monatelang und schlafen jede Nacht oben in der Luft.
Gibt's da, es sind ja Tausende von Vögeln, die oft dann zusammenfliegen. Gibt's da eine Art von Hierarchie? Gibt's da irgendwelche Entscheider? Gibt's da welche, die die Entscheidung treffen, weiter zu fliegen oder jetzt zu landen?
In der Regel nicht. Erstmal ist es so, dass das Gros der Zugvögel allein wandert, ohne irgendwelche Gruppen.
Ganz allein
ganz
oder
alleine.
Zu zweit?
Ganz alleine, okay. Nicht zu zweit. Mhm. Ganz alleine. Das sind ungefähr 80%. Nur wenige wandern im Schwarm. Das sind die, die wir auch tagsüber sehen können. Störche, Kraniche, Greifvögel. Und die wandern natürlich häufig in lockeren Gruppen, aber da gibt es keine Führervögel oder sowas, sondern die sind in der Regel deshalb zusammen, weil sie besondere ökologische Dinge ausnutzen, wie zum Beispiel Thermikstraßen über Ägypten zum Beispiel oder den afrikanischen Graben, wo viel Thermik ist. Dort sammeln sich automatisch die Störche. Die haben aber miteinander gar nichts zu tun. Und wenn man sie besendet, dann können sie sehen, dass A hier landet, obwohl sie gestern noch zusammen waren, Geschwister unter Umständen einen Tag zusammen sind, am nächsten Tag 200 Kilometer auseinander. Da wandert jeder seinen eigenen Weg, so wie seine Gene und ein paar Umweltbedingungen verlangen.
Der Waldkauz ist der Vogel des Jahres, Herr Berthold. Was müssen wir über den Waldkauz oder was sollten wir über den Waldkauz wissen?
Der Waldkauz ist ein Vogel, der an sich früher ganz häufig war, dem es aber inzwischen auch längst nicht mehr so gut geht. Er ist zum Glück noch nicht sozusagen auf dem absteigenden Ast Richtung Aussterben hin, aber auch die Waldkäuze sind gewaltig ausgedünnt.
Wie sehen die aus?
Wie sehen die aus? Mittelgroß, haben einen kreisrunden, schönen, dicken Kopf, große, dunkle braune Augen, also praktisch so schlechthin das typische Bild einer Eule.
Leben die auf dem Baum oder im Gebüsch?
Die leben eigentlich überall, die leben in Bäumen, die leben in Gebäuden, die leben in Stuttgart, die leben auf dem Lande draußen. Eigentlich jeder kennt ihn. Es gibt keinen Krimi bei uns, in dem nicht irgendwann, wenn es ernst wird, irgendwo im Hintergrund plötzlich... der Waldkauz auftaucht. Und interessanterweise oft in Krimis, die aus Amerika kommen, und da weiß man ganz genau, ach du lieber Gott, da hat man bei uns Ton unterlegt und den Waldkauz, den es da drüben gar nicht gibt, mit reingemogelt.
Klingt so, wie Sie schildern, aber so, als sei der Waldkauz durchaus ein widerstandsfähiger Vogel.
Er ist relativ widerstandsfähig und das kommt daher, dass er nicht nur auf Mäuse angewiesen ist, wie etwa unsere arme Schleiereule, die dann plötzlich bei Schneelagen keine Mäuse mehr findet und dann an Straßen jagt und gegen die Autos fliegt. Der Waldkauz ist auch Vogeljäger und der kann natürlich in Notzeiten dann sich auch am Waldrand oder am Futterhaus Vögel greifen und kommt damit relativ gut durch. Große Probleme heute, das sind ja alles Tiere, die nach Gehör jagen und eine Maus auf große Entfernung hören sollten. Nun stellen Sie sich mal vor, Sie sollen heute eine Maus auf große Entfernung hören, wo eigentlich 24 Stunden bei uns draußen Lärm ist. Es geht morgens um 2 los, wenn die letzten Besoffenen heimfahren. Danach ist den ganzen Tag Halligalli. Am Sonntag laufen noch irgendwo Kofferradios bis, um Mitternacht oder so. Ruhe hat es ja fast nirgendwo mehr. Also das ist für diese Tiere natürlich ein großes Handicap.
Wir wollten ja über diese Nahrungskette sprechen und Vögel sind ein Teil der Nahrungskette. Fangen wir damit an, die fressen im Normalfall Insekten. Mäuse.
Also fast alle Vögel brauchen Insekten, selbst die Körnerfresser bei uns, wie etwa Gimpel, Spatzen und so weiter, weil sie ihre Jungen mit Insekten aufziehen müssen. Und da wird es eng, weil wir ja in den letzten 30 Jahren ungefähr 80% aller Insekten in Deutschland verloren haben. Das heißt, vielen Vögeln, wenn nicht den meisten, geht mehr und mehr schlichtweg das Futter aus, um sich selber zu ernähren, vor allen Dingen aber um die Jungen aufzuziehen.
Weswegen Sie ja auch dafür plädieren, dass es sowas wie eine Ganzjahresfütterung gibt.
Ganz genau, das ist sozusagen ein letzter Weg aus der großen Not, in die Vögel kommen. Ja. Eine Ganzjahresfütterung hat den großen Vorteil, dass die Vögel dann in der Brutzeit dort von den weißen Knödeln Fett essen können und die wenigen Insekten, die sie noch finden, an ihre Jungen füttern können und auf die Weise Jungen großbringen.
Und Vögel wiederum sind auch Teil der Nahrungskette insofern, als sie auf dem Speiseplan welcher Tiere stehen?
Also zunächst einmal bei Vögeln selber, nicht? Es gibt ja viele große Vögel, die kleine Vögel essen, Säugetiere und so weiter. Das ist aber, sagen wir mal, das Unwichtigste an Vögeln. Viel wichtiger für uns ist, dass sie natürlich einmal ganz wichtige Schädlingsbekämpfung sind in Obstbauplantagen, was bald nicht mehr der Fall sein wird, wenn wir so weitermachen wie jetzt und unsere Vögel dermaßen dezimieren. Wir haben 80% der Vögel seit 1800 verloren, dann werden wir auch bei uns in den Obstplantagen demnächst keine Kohlmeisen mehr haben. Dann müssen wir alle Schadinsekten, die uns gefährlich werden, totspritzen. Dann wird es sehr, sehr eng für uns.
Die Gefährdung der Vögel, ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Da gibt es, glaube ich, eine tiefrote Liste. Welche Vogelarten sind besonders gefährdet aktuell?
Ja, bei uns inzwischen weit über die Hälfte aller Arten sind gefährdet. Und darunter leider eben inzwischen auch Allerweltsarten. Solche, die man um 1960, wie beispielsweise den Star, noch von der staatlichen Vogelschutzwarte aus an Schlafplätzen in Freiburg mit Dynamit in die Luft gesprengt hat. Muss man sich nur vorstellen, das ist ja so gerade mal 50 Jahre her. Das war der Star damals. Da gab es so viele Stare, dass man gesagt hat, das sind Pestvögel. Die fressen überall die Kirschen und die Weinbeeren und in Marokko auch noch die Oliven. Die müssen weg.
Und haben also Rom zugeschissen.
Und zum Beispiel auch das noch, den Stachus damals in München waren ganz viele. Dieser Star hat heute im gesamten Verbreitungsgebiet von Mittelfinnland bis Norditalien um 80% im Bestand abgenommen. Wir haben, da, wo früher am Bodensee Schlafplätze waren mit mehr als 1 Million Vögel, kommen heute noch ein paar 10.000 zusammen.
Umgekehrt haben die Tauben entsprechend zugenommen?
Die Tauben haben nicht zugenommen, also manche Tauben haben zugenommen. Etwa die Haustauben natürlich, ich denke, dass Sie an sie denken. Aber natürlich sind früher viel mehr Tauben gehalten worden als heute, als verwilderte Tauben in den Städten leben. Das muss man mal ganz klar sehen.
Ja.
Im Mittelalter waren in manchen Städten die größten Häuser die Taubenhäuser. Und da lebten Zehntausende von Tauben drin, die hoch und heilig gehalten wurden. Einmal zum Speisen, und dann vor allen Dingen als hoch angesehene Vögel und noch als Kotproduzenten. Während heute sind sie als sozusagen Ratten der Lüfte bei uns verwahrlost und in Misskredit geraten. Eine ganz schändliche Behandlung von Vögeln, die wir früher mal wert und hochgeschätzt haben.
Ansonsten, was können wir tun als Bürger eines Landes, die jetzt auch Vögel irgendwie schützen wollen? Ganzjahresfütterung, haben wir schon drüber gesprochen. Bringt es irgendwas, weiß ich, in Richtung Biotop zu denken?
Auch, da kann jedermann was machen. Das können wir heute hier gar nicht alles vertiefen. Dazu habe ich ein wunderbares Buch geschrieben gerade. Unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können. Jeder Gemeinde ihr Biotop. Und in diesem zweiten Teil ist ganz ausführlich behandelt, was jeder in seinem Hausgarten, auf dem Balkon, durch seine Lebensweise, durch vernünftiges Autofahren, durch Urlaubsplanung und so weiter tun kann, um nicht nur die Vögel, sondern überhaupt Tiere und Pflanzen bei uns einigermaßen hinüber zu retten und zu verhindern, dass wir praktisch die Artenvielfalt ausrotten, wozu dann wir natürlich in 10, 20, 30, 50 Jahren auch gehören würden. Also da wird es höchste Zeit. Was jedermann einleuchtet, wenn wir die letzten Insekten ausrotten und demnächst am Bodensee Äpfelbäume von Hand bestäuben müssen, wie jetzt schon in China oder in Kalifornien, dann wird es für uns alte, demente Rentner sehr eng werden.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.